Und im zweiten Teil dieses Gottesdienstes möchte ich euch einladen, dass wir heute jetzt noch das letzte der 7 Sendschreiben miteinander vertiefen. Und es ist auch dieses Sendschreiben ist ein Sendschreiben, das für uns heute ganz besonders aktuell ist. Ich habe es am letzten Sonntag schon kurz erwähnt. Weil auch dieses Sendschreiben umschreibt die Situation von einem der Gemeinden in der Endzeit. Ich habe hier die Folie noch einmal. Man kann das auch kirchengeschichtlich auslegen, diese 7 Sendschreiben. Jetzt sind wir in Laodicea gelandet. Und Philadelphia und Laodicea, das sind Typusse für Gemeinden in der Endzeit. Zuerst vielleicht ein paar Gedanken zu dieser Stadt von damals, Laodicea. Das war eine der wohlhabendsten Städte der damaligen Zeit. Das zeigt sich zum Beispiel darin, auch diese Stadt, wie auch andere, wir haben es immer wieder gehört in diesen Sendschreiben, die sind zerstört worden durch ein Erdbeben. Und die Bevölkerung von Laodicea hat sich geweigert, Hilfe zum Aufbau von Rom zu bekommen. Die haben gesagt, wir machen das selber. Denn wer zahlt, der befiehlt. Und das wollten sie sich und die waren genug wohlhabend. Und ich möchte euch einladen, dass ihr darauf achtet, wenn ich dann dieses Sendschreiben oder wir zusammen dieses Sendschreiben lesen, dass Jesus immer wieder Bezug nimmt auf die lokalen Spezialitäten dieser Stadt. Zum Beispiel war diese wohlhabende Stadt Laodicea war bekannt für ihre Textilindustrie. Oder Laodicea war auch damals ein florierender Bankenplatz. War gewissermaßen das London und Zürich der damaligen Zeit. Da wurde vor allem mit Gold gehandelt. Und in Laodicea gab es unter anderem auch Heilquellen, die heißes mineralhaltiges Wasser enthielten. Und von diesem Heilwasser hat man unter anderem auch Augensalben hergestellt. Die waren bekannt. Augenleiden hatte, musst du in die Apotheke gehen und Laodicea-Augensalbe kaufen. So war das Motto. Und jetzt achtet euch, immer wieder nimmt Jesus Bezug auf solche Spezialitäten in der Stadt Laodicea, wenn wir jetzt den Text lesen, Offenbarung 3, ab Vers 14. Ein bisschen ein langes Endschreiben, aber die Zeit, die nehmen wir uns doch heute Morgen noch. Offenbarung 3, ab Vers 14. Wo Jesus sagt, und an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe. Und jetzt stellt sich Jesus zuerst wieder vor, wie in allen Sendschreiben. Der, der Amen heißt, der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat. Übrigens dazu gehört auch der Timon. Naja, wie es hier steht, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, der lässt jetzt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Jesus fragt nicht, was wir alles wissen. Jesus fragt auch nicht die Gemeinde, was sie für Traditionen hochhalten, sondern er sagt, ich weiß, wie du lebst. Das interessiert ihn. Und was du tust. Und jetzt wird es präzisiert. Ich weiß, dass du weder kalt noch heiß bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärest, weil du aber weder siedend heiß noch kalt, sondern lauwarm bist, werde ich dich aus meinem Munde ausspucken. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts, und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist, arm, blind und nackt. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehst und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. So mache ich's mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach doch Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich wieder vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Deshalb heute auch dieser Thron im Gottesdienst, symbolisch. Werde ihm das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer bereit ist zu hören, der achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Haben wir es gemerkt, Jesus nimmt immer wieder Bezug auf diese Spezialitäten dieser Stadt. Aber ich möchte beginnen jetzt mit dem ersten Punkt, habe ihn genannt, eine verhängnisvolle Abzweigung. Und möchte nochmals kurz auf dieses Schema eingehen, das ich gezeichnet habe letzten Sonntag in Bezug auf die Gemeinde in Philadelphia, die auch eine Endzeitgemeinde ist. Wir könnten sagen, der Verlauf von beiden Gemeinden am Anfang, der Start war genau gleich. P steht für Philadelphia und L steht, blau steht für Laodicea. Und die haben beiden einen ganz guten Start mit Jesus erlebt. Einen ganz guten Start ins Christsein. Beide Städte wurden mit dem Evangelium erreicht. In beiden Städten wurde das Evangelium gepredigt. In beiden Städten gab es eine ganze Anzahl von Menschen, die Jesus aufgenommen haben in ihr Leben. Und ihr Leben auch ganz klar auf Jesus ausgerichtet haben. Bei beiden war das so. Und diese Menschen haben auch in beiden Städten, diese gläubigen Menschen, auch die Freude der Heilsgewissheit erlebt, indem sie ihr Leben klar auf Jesus ausgerichtet haben. Also beide hatten einen guten Start. Und ich würde sogar behaupten, dass die Gläubigen, die Christen in Laodicea noch die besseren Startvoraussetzungen hatten als diejenigen in Philadelphia. Weil die Christen in Philadelphia, die wurden bedrängt von außen, die wurden schikaniert wegen ihrem Christsein. Das war in Laodicea nicht der Fall. Und noch etwas, die Christen von Laodicea, die erhielten Unterstützung von Paulus höchstpersönlich. Er hat so richtig um diese Gemeinde gerungen. Er war selber nie da, aber persönlich hat er aus der Ferne sich eingesetzt für die Gemeinde in Laodicea. Wir lesen das im Kolosserbrief an mehreren Stellen. Also sie hatten noch die besseren Startvoraussetzungen als die Christen in Philadelphia. Es war Paulus ein Anliegen, dass die Christen gut vorwärts kommen im Glauben, dass sie auf Kurs bleiben mit Jesus. Und jetzt, nach circa 30 Jahren ungefähr, haben die Christen von Laodicea hier eine Abzweigung genommen in ihrer Ausrichtung. Gab es einen Knick, vielleicht nicht so krass, wie ich ihn da jetzt gezeichnet habe. Vielleicht war das auch mehr so langsam, wie er fast ein bisschen bemerkt sind sie auf einen anderen Kurs gekommen. Ja, was war denn dieser andere Kurs, der plötzlich da in Laodicea sich einschlich? Man kann das alles, was in diesem Text, in diesem Sendschreiben an Laodicea sagt, eigentlich zusammenfassen mit der Bedeutung des Namens Laodicea. Wisst ihr, was das heißt? Einige haben vielleicht den Predigtflyer schon gelesen. Wisst ihr, was es heißt? Es steht im Predigtflyer auch, Laodicea heißt, das Volk spricht recht. Oder richtig ist, was die Allgemeinheit der Menschen für richtig findet. Und dieser Leitgedanke, der in der damaligen Gesellschaft in Laodicea sehr stark verankert war, ich konnte das nicht mehr genau nachvollziehen, aber vermutlich war da ein hohes Demokratieverständnis. Das Volk spricht recht. Dieser Leitgedanke, der gewann immer mehr Raum, auch bei den Christen in Laodicea. Nicht mehr das, was Jesus sagt, zählte, sondern immer mehr, was die Allgemeinheit für richtig findet, das zählt. Da gibt es dann einen Unterschied. Es ist interessant, dass Jesus sich in diesem Seinschreiben so vorstellt, wie er das sonst nie macht im ganzen Neuen Testament. Er stellt sich nämlich vor, wir haben es gelesen, das sagt, der Amen heißt. Was heißt Amen? Das wissen wir alle. So sei es. Das ist ein Unterschied zu dem, was die Allgemeinheit für richtig findet, oder von dem, wo Jesus sagt, so sei es. Ich möchte ein kleines Beispiel machen. Im Jahre 2002 hat die Schweiz abgestimmt in einer Volksabstimmung, das Volk spricht Recht, dass eine Entfernung eines ungeborenen Lebens gleichzusetzen ist mit einer normalen Operation. Das ist also nichts Besonderes. Das ist richtig, wer will, darf mit gewissen Bedingungen ein werdendes Kind abtreiben. Das Volk hat Recht gesprochen. Das ist jetzt richtig seither in unserer Gesellschaft. Was sagt Jesus dazu? Sagt Jesus, okay, die Schweizer haben da ihre Meinung jetzt geändert, so ist es halt. So sei es. Was sagt Jesus dazu zur Abtreibung? Ein Wort gibt es. Das ist Mord. Unterschied. Merkt ihr was? Das ist der Unterschied. Und jetzt diese Laodicea-Christen, vorher klar auf Jesus ausgerichtet, was er sagt, so sei es. Und jetzt plötzlich eine Wende, immer mehr. Was Jesus sagt, das muss man nicht so ernst nehmen. Nicht eins zu eins nehmen. Ausnahme sind alle Bibelstellen über die Gnade. Die muss man, darf man eins zu eins nehmen. Aber wenn es um die Gestaltung des Lebens geht, und das ist genau das, was Jesus hier anspricht, ich weiß, wie du lebst und was du tust, das muss man relativ sehen. Das muss man irgendwie übertragen sehen. Das ist nicht normativ. Das muss man von Situation zu Situation neu entscheiden. Merkt ihr etwas? Das war diese Abzweigung. Und ich möchte die Situation der Laodicea-Christen noch an einem weiteren Bild deutlich machen. Vielleicht hilft uns dieses Bild besser, aber es ist eigentlich das gleiche Bild, wie wir es hier auch im Text finden. Mit einem Lebenshaus. Das Haus unseres Lebens. Und das war am Anfang bei den Philadelphia-Christen sowie bei den Laodicea-Christen genau gleich. Beide oder die Christen von beiden Städten haben Jesus in ihr Leben aufgenommen. Nicht nur das, sondern sie haben Jesus auch den Zutritt gewährt und ihn eingeladen, in alle Zimmer ihres Lebens zu kommen. Weil sie merkten, wir brauchen das. Dass Jesus hilft uns in der Gestaltung unseres Alltagslebens. Und das blieb bei den Philadelphia-Christen so. Diese Ausrichtung auf Jesus. Wisst ihr noch, wie das Motto war vom letzten Sonntag der Philadelphia-Christen? Je länger gläubig, desto je länger gläubig, das war das Motto der Philadelphia-Christen. Je länger gläubig, desto, wer weiß das Wort noch das Richtige in Bezug auf Jesus. Danke vielmals, dass du mir löst hast, Lukas. Je länger gläubig, desto abhängiger von Jesus. Je länger wir gläubig sind, desto mehr brauchen wir diesen Jesus. Das war das Motto von Philadelphia. Und jetzt kam bei den Laodicea-Christen ein ganz anderes Motto. Wir haben es gelesen in diesem Sendschreiben. Sie haben plötzlich gesagt, wir sind reich. Wir wissen, wie es geht. Und deshalb haben, ich brauche das einfach so als bildhaft, deshalb haben die Laodicea-Christen Jesus mit der Zeit ins Gästezimmer verbannt. Wir wissen ja, wie es geht. Ich bin reich. Ich weiß, wie man Christ ist. Ich habe gewisse Erfahrungen gemacht mit Jesus. Ja, sie haben Jesus nicht ausgeschlossen aus dem Leben, aber im Gästezimmer, für den Notfall, wenn man krank ist und der Arzt nicht mehr helfen kann, oh ja, da kann man auch zu Jesus beten. Zum Glück ist er noch im Gästezimmer. Oder wenn man große Probleme hat, die man selber nicht lösen kann, ach, zum Glück haben wir Jesus noch im Gästezimmer. Der soll uns helfen. Oder wenn es um Sterben geht, da sind alle überfordert. Ah, da gehen wir schnell zu Jesus ins Gästezimmer. Aber er soll nicht mehr ins Wohnzimmer kommen, hier, in die Schaltzentrale unseres Lebens, wo die Fäden zusammenlaufen, wo entschieden wird, wie wir leben und was wir machen. Wir sind reich, wir wissen, wie es geht, da brauchen wir Jesus nicht. Er soll auch nicht in die Küche kommen und mir zusehen, was ich da zusammenbraue in meinem Leben, so wie es hier steht. Wie du lebst und was du tust, da soll mir Jesus nichts sagen. Was ich da alles zusammenbraue in meiner Lebenssuppe und schon gar nicht soll Jesus Zutritt haben zum Schlafzimmer. Ich will ihn nicht dabei haben, wenn es darum geht, um meine heimlichen Gedanken und Absichten. Ich will ihn nicht dabei haben, er soll nichts wissen von meinen dunklen Geheimnissen in meinem Leben. Und so haben die Laodicea-Christen, ich mache das bewusst ein bisschen einfach plakativ, Jesus immer mehr ins Gästezimmer verbannt. Das ist ein weiteres Bild dafür, was wir in diesem Text lesen, ein Bild für eine geteilte, für eine halbe Hingabe unseres Lebens an Jesus. Oder eben für ein laues Christsein, das uns in diesem Sendschreib beschrieben wird, dieses laue Christsein, das Jesus so sehr hasst. Habe ich übertrieben? Dieses laue Christsein, das Jesus so sehr hasst. Wir lesen es noch einmal, da schaut er, ob ich übertrieben habe oder nicht. So sehr hasst. Die Verse 15 und 16, wo es uns beschrieben, wo Jesus sagt, ich weiß, dass du weder kalt noch heiß bist, wenn du doch das eine oder andere wärest. Aber weil du weder siedend heiß noch kalt bist, sondern lauwarm. Und jetzt hört, was Jesus hier sagt. Ach, ich bin erschüttert gewesen, als ich darüber nachgedacht habe. Er sagt, weil du lauwarm bist, werde ich dich aus meinem Munde, ich darf es fast nicht sagen, aber steht hier, aus meinem Munde, ausspucken. Wen spuckt er aus? Die gottlosen Menschen, die lauen Christen. Entschuldigung, ihr könnt mich steinigen, das sage nicht ich, das sagt nicht die FEG, sondern das sagt Jesus. Und hier greift Jesus dieses Bild an, eben dieser lokalen Gegebenheit in Laodicea. Da gab es nämlich Hügel mit Heilquellen, heißen mineralhaltigem Wasser, die als Arznei verkauft wurde. Und viele Menschen fanden Heilung von ihren Leiden durch dieses heiße Wasser, Heilwasser in Laodicea. Aber ich habe mir sagen lassen, wenn dieses Wasser dann weitergeflossen ist, den Hügel herunter, etwa 2 Kilometer, Höhenunterschied etwa 150 Meter, dann war es eben nur noch lau. Und dieses laue Heilwasser, die hat eine ganz besondere Eigenart, habe ich gelesen. Sie bekam nämlich, wenn es lau wurde, einen ekelhaften Geschmack. Das heißt, wenn jemand das Geld nicht bezahlen wollte für oben, für das heiße Heilwasser, und er dachte, ich gehe nicht hinauf und mache das ein bisschen billiger, ich trinke unterwegs, wo das Wasser lau ist, das konnte er trinken. Er hat getrunken und bah, gleich wieder ausgespuckt. Und interessant ist, wenn das Wasser weitergeflossen ist, dann im Tal war, wieder kalt war, dann war es wieder genießbar. Aber es hatte die Heilwirkung verloren. Dieses Bild braucht Jesus. Kannte jeder in Laodicea dieses Bild. Und sagt, ach, wenn du nur das eine oder andere wärst. Ich hasse diese Lauheit. Ist mir lieber, du wärst kalt. Und so komme ich zum zweiten Punkt von heute Morgen. Warum Jesus eine heiße Beziehungstemperatur, um das geht es ja, bei uns sucht. Warum Jesus eine ganze Hingabe, ein anderes Bild für das Gleiche, bei uns sucht. Und die Antwort ist ganz einfach, ihr seht sie auch schon eingeblendet, weil nur diese heiße Beziehungstemperatur, weil nur diese ganze Hingabe letztendlich zu Jesus passt. Ich könnte noch bis Nachmittag die Gottesdienst jetzt füllen, um das begründen. Das nur passt zu Jesus. Wir haben heute Palmsonntag. Jetzt kommt diese Passionszeit, wo wir das ja sehr deutlich und eindrücklich vor Augen geführt bekommen. Wie Jesus ganze Sache gemacht hat gegenüber uns. Wie Jesus ganze Sache gemacht hat gegenüber seiner Gemeinde. Mich haben 5 Wörter in den letzten Tagen so beeindruckt, als ich diese Geschichten wieder las von Karfreitag und Gründonnerstag. Nämlich der einfache Satz, was heißt, er trug sein Kreuz allein. Allein, warum? Aus heißer Liebe zu mir und dir. Das ist der Grund. Jesus hat mit ganzer Leidenschaft alles gegeben. Er hat sein Blut und Leben eingesetzt, mit ganzer Leidenschaft. Eine Halbheit hätte das nicht genutzt. Um uns Menschen für sich zu gewinnen, damit wir zu ihm gehören. Und darum ließ sich Jesus fast bis zur Unkenntlichkeit auspeitschen. Darum ließ er sich verspotten und anspucken. Darum ließ er sich eine Dornenkrone auf sein edles Haupt schlagen. Darum hat er sich als der Sohn Gottes schlechter behandeln lassen als ein Tier. Und als er schon fast bewusstlos war, musste er noch die schweren Holzbalken selber allein tragen, bis zu einem gewissen Stück. Und dort, als er dann am Kreuz hing, starb er einen grausamen und quälend langsamen Tod für dich und mich. Warum? Weil er eben ganze Sache gemacht hat, ganze Hingabe für uns, um uns sauber zu machen von unserer Schuld, um seine Gemeinde mit dem höchsten Ehrentitel auszuzeichnen, den es überhaupt gibt. Jesus sagt nämlich, aufgrund seines Kreuzestodes von seiner Gemeinde, und das gilt auch für uns, das ist meine, sitzt da vorne, das ist meine Braut. Und jetzt sagt diese Laodicea, Braut, die Jesus aus dem Dreck der Sünde geholt hat, die er gereinigt hat, sagt diese Braut zum Bräutigam, geh jetzt ins Gästezimmer. Geh jetzt ins Gästezimmer. Das passt doch nicht zu einem Bräutigam, der sich ganz einsetzt für seine Braut, der alles gegeben hat. Das ist doch eine Beleidigung. Ein Bräutigam, der sich so eingesetzt hat, der alles gegeben hat für seine Braut, zu dem passt doch nur eine heiße Beziehungstemperatur. Zu einem solchen Bräutigam passt doch nur eine ganze Hingabe. Zu einem solchen Bräutigam passt doch nur, dass wir ihm alle Zimmer die Verfügungsrecht geben, die Schlüssel aushändigen, um es mit einem anderen Beispiel zu sagen. Stellen wir uns das mal praktisch vor, jemand, ein Paar heiratet. Wenn man heiratet, teilt man das ganze Haus und alle Zimmer und nach 10 Jahren sagt plötzlich die Frau oder die Braut zum Ehemann, so, du sollst nur noch im Gästezimmer wohnen. Doch eine Unverschämtheit, oder nicht? Seid ihr einverstanden? Und genau so machen es Tausende von Laodicea-Christen seit Jahrhunderten. Bis heute. Versteht ihr, Jesus, warum er so Mühe hat mit dieser Lauheit? Versteht ihr, Jesus, warum er sagt, ich hätte lieber, du wärst kalt, es wäre mir lieber? Dass das eine Beleidigung ist für ihn. Nur Gästezimmer. Und wie viele Christen gibt es noch heute, sie haben Jesus ins Gästezimmer verbannt. Aber jetzt kommt das unerhört Schöne. Das eigentlich fast Unverständliche, Jesus gibt diese Laodicea-Christen trotzdem nicht auf. Deshalb gibt es ja dieses Sendschreiben, das wir da sehen. Weil er sich nicht aufgibt. Weil Jesus mit leidenschaftlicher oder mit tiefer Liebe auch um diese lauen Laodicea-Christen wirbt. Der macht es nicht diplomatisch, das macht Jesus sowieso nie, das machen wir. Wehe, ein Prediger einmal direkt ist, Und dabei sagen wir nur, was Jesus sagt. Aber das ist Liebe, ich hoffe, ihr spürt das, wie viel Liebe dahinter ist. Ich kann das gar nicht so lieb sagen wie Jesus. Liebe und Deutlichkeit gehört bei ihm zusammen. Ich lese es euch nochmals vor, ihr könnt selber nachlesen, ob ich da was Falsches lese. Jesus sagt im Vers 19, so mache ich es mit allen, die ich liebe. Und jetzt kommen keine Streicheleinheiten, sondern ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Und jetzt sagt er zu diesen Christen, vielleicht auch zu dir heute Morgen, und darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Tut mir leid, ich kann es nicht so lieb sagen wie Jesus selber. Und jetzt sagt er weiter, merkst du nicht, dass ich wieder vor der Tür stehe von deinem Lebenshaus und anklopfe? Und wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Stellt euch das einmal real vor, was Jesus hier sagt. Wir sitzen hier im Gottesdienst, wir reden von Jesus, wir singen von Jesus, wir beten zu ihm und wo ist Jesus? Er ist da draußen, vor der Tür. Ja, warum ist er draußen? Weil wir ihn da hinausgesperrt haben. Und was macht Jesus? Wisst ihr, was ich machen würde, so menschlich würde ich sagen, Lago Maggiore mit dieser FEG. Die haben es gehabt. Was macht Jesus? Er klopft wieder vor der Tür und sagt, lass mich doch wieder herein. Lass mich doch wieder herein. Lässt uns das unberührt. Geht uns das nicht tief ins Herz. Spürt ihr, was ich durchgemacht habe in der Vorbereitung dieser Predigt? Wenn das nicht Liebe ist, die lauen Christen sind Jesus nicht egal. Er lässt sie nicht einfach laufen. Wir dürfen nicht vergessen, Jesus braucht uns Christen nicht. Er kann es gut ohne uns machen, hat ein bisschen weniger Arbeit. Aber wir brauchen ihn. Und deshalb lässt er auch die lauen Christen nicht laufen. Er will wieder zurück in dein Leben. Ich kann mir vorstellen, dass heute Morgen auch Menschen da sind, die spüren das, was hier steht. Der Heilige Geist zeigt das dir ja. Er hat das mir auch schon gezeigt, dass er nämlich bei dir anklopft. Ich kann mir vorstellen, heute sind auch Menschen da, die eben einmal in einer anderen Beziehung zu Jesus gestanden sind. Du hast einmal die Herrschaft von Jesus respektiert in deinem ganzen Leben, in allen Zimmern deines Lebens. Und du hast dich daran gefreut. Und jetzt schau, wo du hingekommen bist. Was sind die Auswirkungen? Seit du dein Leben wieder selber in die Hand genommen hast, Jesus sagte, eine Auswirkung, haben wir gelesen, ist Gleichgültigkeit gegenüber ihm. Man gibt es auch noch mit ein paar christlichen Traditionen zufrieden. Das ist alles. Gleichgültigkeit. Und wisst ihr, was aus der Gleichgültigkeit, aus dieser Ausrichtung, gleichgültigen Ausrichtung auf Jesus dann herausfließt, ist meistens auch Unzufriedenheit. Man ärgert sich immer so auf so vielen Details. Ach, der Pastor, warum hat er nicht eine blaue Krawatte? Statt eine rote und überhaupt muss er eine tragen. Oder hast du gesehen, die Stühle waren nicht schön gerade. Oder eine Tür war noch offen. Oder alte und neue Lieder, endlose Diskussionen, wo man sich aufregen kann. Wisst ihr, was ich gerne mache bei solchen Leuten? Aber das darf ich zwar nicht sagen, sonst kommt ja nicht mehr mit Reklamationen zu mir. Ich frage gerne, kannst du mir noch 2 Punkte aus der Predigt sagen? Ich habe durchs Band erlebt bis heute, bin über 20 Jahre Pastor, dass sie dann verstummen. Entschuldigung für meine Direktheit, aber Jesus ist auch direkt. Das ist Laodicea-Christentum. Man regt sich auf über alle Details. Und die wesentlichen Dinge? Oh, sprachlos. Mein Vater war ja auch in der Gemeindeleitung und bei uns zu Hause gab es auch so Diskussionen. Vater, hast du gesehen, die Frau und der hat wieder und so in der Gemeinde. Und ich sehe heute noch meinen Vater, der war fast naiv. Der hat immer gesagt, ich habe nichts gemerkt. Warum? Er war so konzentriert beim Predigthören. Ich habe ihn ja früher auch ab und zu vor mir gehabt. Ich durfte ihn nicht anschauen. Ich wurde jeweils verlegen, weil er war immer so konzentriert beim Zuhören. Und wenn ich so, hast du gesehen, Vater, die und der hat wieder und so. Weiß es nicht, so blauäugig. Eine gesegnete Blauäugigkeit. Warum? Weil auf Jesus ausgerichtet. Oh. Und jetzt steht hier, Jesus sagt darum, mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit. Das Ärgern über Detail ist ein Ausdruck von Gleichgültigkeit gegenüber Jesus. Mach Schluss und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor deiner Tür oder vor deiner Tür stehe und anklopfe? Und wenn du heute Morgen merkst, ich bin angesprochen worden heute Morgen, ich bin gemeint, und jetzt vielleicht gleichzeitig bei dir ein Kampf innerlich beginnt, das ist ein gutes Kennzeichen. Die beiden Dinge merken, ich bin angesprochen, das zeigt der Heilige Geist, nicht vom Welt, sondern vom Wort von Jesus. Und gleichzeitig beginnt gleich ein Kampf. Das ist ein Zeichen dafür, dass Jesus bei dir angeklopft hat. Und da möchte ich dir Mut machen. Triff doch eine Entscheidung. Jesus steht vor deiner Tür und klopft an. Achtet euch, er bricht nicht ein mit Gewalt. Wir müssen ihn einladen. Wir müssen ihm die Tür zu allen Bereichen unseres Lebens öffnen. Er will das hören von uns, dass wir sagen, ich will jeden Bereich, jedes Zimmer deiner Herrschaft unterordnen. Ich will konsequent mit dir gehen. Ich möchte, Jesus, dass du mein Leben mit bestimmst und führst. Und was passiert dann? Ich lese es noch einmal. Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Er mit mir und ich mit ihm. Miteinander essen, mir gefällt das. Was heißt das, miteinander essen? Das ist ein Ort der Gemeinschaftspflege. Und wenn du wieder in engen Kontakt kommst mit Jesus, dann wird deine Beziehung zu Jesus wieder aufblühen. Dann wird es wieder warm, heiß zwischen dir und Jesus. Da wird es wieder spannend, dann wird es wieder knisternd. Mach ein einfaches Beispiel dazu, zum besseren Verständnis. Wir haben diese Woche einen neuen Grill eingeweiht. Ich hatte früher nur so einen Holzgrill und war peinlich für unsere Gäste manchmal. Das Fleisch war am Schluss wie Leder. Jetzt habe ich einen Gasgrill, halber Preis. Aber ich habe Angst vor Gas. Ich habe schon gehört, wenn man es falsch macht, gibt es einen riesen Knall und man hat einen schwarzen Kopf. Da habe ich einen Grillspezialisten diese Woche eingeladen. Hilf du mir beim Einführen diesen Gasgrill? Du darfst nachher bei uns essen, was wir grilliert haben. Und er ist gekommen. Deshalb habe ich keinen schwarzen Kopf jetzt. Und dann haben wir gegessen. War das eine tolle Stimmung? Beziehung! Wir haben ganz vergessen, dass man sich ärgern könnte, dass noch Staub im Wohnzimmer liegt. Wir haben ganz vergessen, ob dieser tollen Beziehungsstimmung, dass die Küche ja noch gar nicht aufgeräumt ist. Da kann man sich ja doch ärgern. Aber es war so eine tolle Beziehungsstimmung, Stimmung der Gemeinschaft. Und deshalb möchte ich dir Mut machen heute Morgen, Jesus einzulassen in alle Zimmer wieder von deinem Leben. Es lohnt sich. Das sagt uns noch der Vers 21, das ist der Schlussvers, den ich noch kurz auslegen möchte. Und wegen dem haben wir auch diesen Stuhl da. Ich sitze jetzt zur Auslegung auch darauf, dass es vielleicht das Beispiel noch ein bisschen bleibt. Jesus sagt im Vers 21, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich den Sieg errungen habe. Warum sitzt jemand auf einem Thron? Was ist das der Ausdruck, wenn man auf einem Thron sitzt? Was macht derjenige, der auf dem Thron sitzt? Der regiert. Das ist ja das Bild, das wir haben. Der regiert. Und wenn du heute Morgen wieder neu eine Entscheidung triffst oder vielleicht zum ersten Mal die triffst, die Schlüssel von all den Zimmern deines Lebens in die Hand von Jesus zu legen, dann wirst du, darf ich es mal so sagen, so sagt dieser Vers, direkt auf den Thron wirst du von Jesus befördert. Du darfst dann mit Jesus auf dem Thron sitzen und regieren. Und vielleicht sagst du, ja, das ist erst für den Himmel. Natürlich gilt das auch für den Himmel. Diese Leute möchten alles immer in den Himmel verschieben. Aber das gilt jetzt schon. Du darfst jetzt schon mit Jesus zusammen regieren. Du bist befähigt, über was denn regieren? Über andere Menschen? Nein. Regieren über deine Eifersucht, die dir vielleicht immer wieder Mühe macht. Jesus befähigt dich, wenn du mit ihm auf dem Thron sitzt, dass du regieren kannst. Oder für die Unversöhnlichkeit, den Groll. Oder das üble Nachreden hintenherum über andere. Typische Sünde der Frommen. Aber es hat damit zu tun, weil Jesus oft im Gästezimmer ist, hat man einfach keine Kraft. Es gibt Leute, die können, wissen nicht mehr, was reden, wenn sie nicht mehr lästern können über andere. Aber wenn du mit Jesus sitzt auf seinen Thron, hast du Sieg auch über diese Sünde. Wirst befähigt dazu. Hast Sieg über deine Unzufriedenheit, mit der du immer andere belastet. Dabei hat es damit zu tun, dass Jesus im Gästezimmer ist in deinem Leben. Da kommt wieder Beziehungsdynamik hinein, die deine Unzufriedenheit vertreibt. Wenn du mit Jesus sitzt auf seinem Thron, kannst du sagen, regieren über deine Fantasien. Wie viele Männer leiden darunter und auch Frauen. Aber du kannst siegen über schmutzige Fantasien mit Jesus, bist befähigt. Wisst ihr, warum ich das sagen kann? Weil ich das selber erlebt habe. Jemand hat einmal gesagt, das ist nicht nur ein Satz von mir, mir gefällt, er hat gesagt, bevor Jesus ihre Herrschaft hatte in meinem ganzen Leben, konnte ich einer schönen Frau nicht vorbeigehen, ohne schmutzige Gedanken zu haben. Und jetzt, seit Jesus die Herrschaft hat über mein ganzes Leben, kann ich plötzlich schöne Frauen wieder anschauen, wie eine Alpenblume oder eine Alpenlandschaft. Wow, ist das schön ausgedrückt. Das geschieht, wenn du alle Zimmer deines Lebens, die Schlüssel dazu Jesus auslieferst. Und dann kannst du mit ihm regieren, auch in diesen Bereichen. Und so lädt du Jesus heute Morgen ein, mit ihm auf dem Thron zu sitzen. Und ich sage es noch einmal, das geschieht dann, wenn du ihn auf den Thron setzt, bewusst von allen Zimmern deines Lebens. Ich möchte jetzt euch einladen, dass wir zum letzten Mal noch, die Predigtreihe ist jetzt ja abgeschlossen, noch das Lied von Peter Strauch singen. Das passt genau zu diesem Text. Jesus, wartend stehst du hier vor meiner Herzenstür. Darf ich die Band bitten? Und darf ich euch bitten, dass wir aufstehen. Und das Lied darf auch ein Gebet sein. Und anschließend ist dann auch Gelegenheit, diese Entscheidung, die du vielleicht im Lied triffst, auch festzumachen. Auch noch im Gebet und gegenüber anderen Personen. Jesus, wir beten dich an, weil du uns so lieb hast. Du hast nicht nur billige Sprüche über die Liebe gemacht, wie es viele in dieser Welt gibt, sondern du hast deine Liebe auch bewiesen, indem du dich anspucken ließest für uns. Du hast dich ins Gesicht schlagen lassen für uns. Du hast dich brutal auspeitschen lassen. Jesus, für uns alle. Du hingst am Kreuz, du hast dein Leben ausgehaucht in ganzer Hingabe für uns. Du hast gerufen am Schluss, es ist vollbracht, weil du so all unsere Schuld wegnehmen willst, damit wir zu deiner Braut gehören dürfen, Jesus.
Und Jesus, wir verstehen es ein Stück besser jetzt, dass du so, für dich so schmerzhaft ist, wenn wir laue, gleichgültige Christen sind, die dich ins Gästezimmer verbannt haben. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns Mut schenkst, heute Morgen wieder eine neue Entscheidung zu treffen, dich auf den Thron von unserem ganzen Leben zu setzen. Gib uns Mut und Kraft dazu und segne uns in der nächsten Woche. Amen. Amen.